Mit Denise habe ich eines gemeinsam. Wir stehen beide auf der Forbes 30 under 30 Dachliste. Im Vergleich zu mir spricht sie aber super gerne vor Publikum und ist Pitch-Trainerin. Im Gespräch spricht sie mit mir darüber, warum sie ohne ihre Mutter nie den Digital Business Zweig an der Handelsakademie gewählt hätte und wieso sie sich vor der HTL gefürchtet hat. Auch wenn Denise heute keinen MINT-Job hat, freue ich mich trotzdem, dass sie hier ist und mit mir über Female Empowerment spricht. Denn sie hat eine ganz tolle Initiative co-gegründet und das ist FeMinds, ein Frauennetzwerk.
Du hast etwas ganz Spannendes co-gegründet und das ist FeMinds. Magst du uns kurz erzählen, was der Hintergrund von FeMinds ist?
Ich habe 2019 einen Vortrag gehalten auf einer Female Empowerment Veranstaltung und da war dann so eine coole Truppe von Frauen und es hat sich so eine coole Diskussion ergeben und jeder hat irgendwie seine Erfahrungen, sein Lesson Learned geteilt, von wirklich einer 14-Jährigen bis zu einer Frau, die schon in der Pension war und es war einfach richtig cool und da haben wir dann gesagt, wir möchten in Kontakt bleiben und haben dann eine Gruppe gestartet, eine WhatsApp-Gruppe zuerst. Und dann hat es sich einfach so ergeben, dass wir Monat für Monat uns ausgetauscht haben, uns getroffen haben. Und dann ist die Community eigentlich gewachsen. Und durch das ist dann mit der Christina gemeinsam im FeMinds geboren. Und der Sinn dahinter ist einfach, dass wir Frauen unterstützen wollen, im persönlichen, aber vor allem im beruflichen Weg, sie abzuleveln, einfach zu unterstützen, zu stärken und einfach schauen, dass sie dranbleiben und weitergehen den Weg.
Was bedeutet für dich Women Empowerment und wie lebst du es selbst?
Voll gute Frage. Also ich finde es grundsätzlich einfach voll wichtig, Frauen in jeglicher Art zu unterstützen, sei es ist wirklich egal, also was es ist, ob es jetzt berufliches oder persönliches ist. Ich bin da immer mit voller Herzblut dahinter und ich habe das einfach gemerkt. Ich war sehr lange in der Startup-Szene tätig, immer noch ein bisschen, aber nicht mehr so stark. Und da ist ja die Welt eigentlich mehr so eine Männerwelt und eigentlich, ja, 90% Männer. Und da war das sowieso immer wahnsinnig unterrepräsentiert. Und ich habe mir immer gedacht, ich finde die Startup-Welt extrem interessant, finde immer noch die ganzen innovativen Ideen, die leidenschaftlichen Personen. Aber wie ich dann mehr angefangen habe, auf so rein weibliche Veranstaltungen zu gehen und halt auch die eine Veranstaltung 2019, das hat sich anders angefühlt. Die Unterstützung von rein Frauen und Wissen weitergeben, Erfahrungen zu teilen, einfach zu wissen, der ist durch die gleichen Probleme gegangen wie ich, hat mir so extrem viel Energie gegeben. Das war so ein Gefühl, das kann ich gar nicht beschreiben, wie ich da ausgegangen bin. Hat es angefühlt, als hätte ich gerade was richtig gemacht. Das hätte ich gerade was gemacht, das einen Impact gemacht hat. Und es wäre das was, was ich einfach weiter machen möchte in meinem Leben. Und dann als Jahr drauf habe ich irgendwie begonnen, die Startup-Welt ein bisschen zur Seite zu schupfen und mehr so die Frauen-Empowerment reinzuholen. Und es gibt mir einfach wahnsinnig viel Energie. Jedes Mal, wenn ich mit einer Frau irgendwas zusammenarbeite, irgendwas weiterhelfe, irgendein Problem löse, irgendwas weiter vernetze. Oder wenn sie mir nur einen Erfolg teilt und ich kann mit ihr jubeln, merke ich einfach, das gibt mir wahnsinnig viel Energie. Und es taugt mir einfach wild. Und ich glaube, die Energie, die läuft mir nie aus.
Hattest du als Mädchen und auch Frau Unterstützung in deinem Werdegang?
So einen Mentor per se habe ich erst relativ spät irgendwie dazu geholt. In der Schule schon erstens mal die Mama hat mir in die richtige Richtung geschubst, in den Digital Business Zweig von der HAG damals. Und auch damals gewisse Professoren an der Schule, die halt sie noch mehr Zeit genommen haben und noch mehr einfach gesehen haben, der Scherze wird unterstützt sie noch mehr. Das waren gewisse Punkte, die sicher ausschlaggebend waren, dass da ein guter Output ausgegangen ist. Aber erst ziemlich spät wie ich dann eben Präsidentin geworden bin vom Ideentriebwerk, habe ich mich dann dezidiert auf die Suche gemacht von Personen, die mich unterstützen können, die ich dann um Rat fragen habe können, weil ich einfach gemerkt habe, alles kann ich nicht wissen. Und in vielen Aspekten brauche ich einfach einen gewissen Rat. Und da war es erstens hilfreich, wir haben mit dem Triebwerk einen Beirat gehabt, den haben wir immer um Rat gebeten. Und dann einfach Personen aus dem Beirat habe ich dann auch vermehrt um persönliche Fragen gestellt oder um Fragen gestellt, die nicht ums Ideentriebige Startup-Sinn gegangen ist. Und da habe ich gemerkt, dass das einfach so wichtig ist, einfach einen Mentor oder einen Beirat zu haben. Und wir haben jetzt bei Femines auch schon unseren ersten, der im Advisory Board ist, der Frederik. Und wir merken da einfach schon wieder, es hilft so viel, wenn du eine Person hast, der dir einfach auf gewisse Stolpersteine hinweisen kann oder die einfach so Sachen sagt, die du sonst halt nicht erfährst, weiß ich nicht, wie viel du verlangen kannst bei gewissen Honoraren oder wie du strategisch das angehen kannst und so weiter. Und wenn du das selber machst, wirst du sicher irgendwann rausfinden, aber es dauert halt urlang. Und wenn es einfach eine klasse Person ist, die hinter dir steht und die dir helfen will und das beantwortet, das geht es natürlich effizienter.
Du hast jetzt erwähnt, dass deine Mama dafür ausschlaggebend war, der dich hineingestoßen hat, die Handelsakademie zu absolvieren mit dem Digital Business Zweig. Warum hat sie das gemacht?
Ich glaube, sie hat einmal gesagt, es war einfach, weil sie den Riecher gehabt hat, dass eben alles mit Computer und Programmieren mehr werden wird in der Zukunft. Muss ich überlegen, ich habe 2008, glaube ich, angefangen mit der Hack, ja. Und da waren zwar Laptops und alles schon ein Thing, aber halt noch nicht so stark und beim Handy auch noch nicht wirklich. Und ich habe selber dann nicht wirklich was damit zu tun gehabt, nicht gewusst, was das ist. Mama hat gesagt, es hört sich cool an. Und es ist nicht so überlaufen. Also es ist so ein Hidden Treasure so auf die Art. Und habe mich dann halt darauf hingewiesen, ich bin dann beworben. Und hat sich herausgestellt, dass es sehr cool war. Also ich hätte mir gar nicht vorstellen können, die anderen Zweige zu gehen, wo du halt Spanisch oder Italienisch lernst. Sondern ich bin eigentlich voll aufgegangen und es hilft mir immer noch, gewisse technische Ansätze, also Probleme oder sonstiges zu lösen und finde auch, dass ich sehr technik, also affin bin beim Laptop oder sonstiges und finde nicht schlecht, dass ich die Erfahrung gesammelt habe mit dem Programmieren auch. Unser Professor war wahnsinnig gut, also das war, weil ich glaube, wenn er nicht gewesen wäre, wäre es, glaube ich, auch nicht so krass gewesen, weil er hat wirklich immer extrem veranschaulicht, die ganzen technischen Probleme und voll oft wiederholt, damit es eh jeder checkt. Und dann hat es ja geklappt. Und ich glaube, ich habe sogar einen Answer gehabt bei der Matura, wenn ich mich nicht richtig irre. Und es war okay, aber ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, das halt weiterzuführen in einem Beruf, also das Programmieren per se. Ich war dann kurz davor, bei einer technischen Firma zu arbeiten, aber ich glaube, das wäre im Marketing oder im Sales gewesen. Aber aus System ist dann eh nichts geworden. Die haben mich nicht genommen. und ja, das war es dann mit den technischen Seiten.
Jetzt ist
Erklärungstechnisch.
es ja so, wir wissen aus der Forschung, dass wenn man so ganz technische Begriffe, wie zum Beispiel wenn man der Informatik einen anderen Namen gibt, wie sei es jetzt E-Commerce oder wie es in deinem Fall da war in der Hack Digital Business, wissen wir, dass sie mehr Frauen oder mehr Mädchen dafür entscheiden. War das für dich von Anfang an klar, dass du da eben auch technische Fächer wie Programmieren haben wirst, oder war das was du dann erst im Laufe der Schule draufgekommen
Ja,
bist?
also wenn es das, glaube ich, Programmieren genannt hätte, oder so Netzwerktechnik oder sonst was, wäre, glaube ich, abschreckender gefunden, so Digital Business, also ein bisschen cooler angehört. Und auch, ich glaube, das Erste, was ich zur Direktorin damals gesagt habe, ist so, oh mein Gott, danke, dass ihr mich aufgenommen habt und ab der dritten Klasse kriegen wir ja einen Laptop, oder? Also ich glaube, ich war mehr so intrinsisch motiviert, mit dem Laptop vermehrt zu arbeiten, als wie halt jetzt programmieren oder sonstiges. Habe auch noch gar nicht gewusst, was das ist und von Netzwerktechnik ganz zu schweigen, dass ich gewusst habe, was das bedeutet. Ich glaube, hätte ich im Detail gewusst, was es ist, hätte es mich sicher abgeschreckt als 14-Jährige.
Ihr war Hack besucht mit dem Schwerpunkt Informationstechnologie und Informationsmanagement, und damals war es nur die zweite Versuchsklasse überhaupt. Und es war so, dass meine Klasse hat sich aus über 30 Burschen zusammengesetzt und wir waren insgesamt 7 Mädchen, die gestartet sind. Wie war bei dir die Zusammensetzung vom Geschlecht her?
Voll. Also die Dickbissklassen waren immer schon kleiner wie alle anderen. Also die ganzen Sprachteile waren, glaube ich, 30 Schüler und wir waren immer so um die 12, 15er. So 10 bis 15 waren immer die Dickbissklassen. Und wir waren so. Es sind jetzt über die Jahre jetzt extrem viel Leute angesprungen, bilde ich mir jetzt ein. Aber es war 30% Frauen, die jetzt schätzen. und 70% Männer. Und maturiert haben dann auch 4 Mädels und 8 Buben. 12, glaube ich, waren wir, ja.
Was hättest du gesagt, wenn dir deine Mutter die HTL vorgeschlagen hätte?
Boah, ist eine gute Frage. Ich glaube, ich wäre ein bisschen überfordert gewesen und hätte mir, glaube ich, ein bisschen eingeredet, die ganze Werkstatt und so weiter wäre vielleicht nicht so für mich gewesen. Also ich wollte schon ein bisschen mehr in das Wirtschaftliche ein. Das hat mich ein bisschen hingezogen, obwohl ich sicher auch nicht das ganze Spektrum damals gewusst habe. Ich glaube, ich hätte mir ein bisschen davor gefürchtet, so vielleicht. Es war immer so eine voll dominierte Männerwelt. Also die HTL bei uns auch so nur Buben. Und ich glaube, vielleicht ein Mädel in der Klasse. Und es war so verschrien irgendwie. Ich weiß nicht, das ist voll hart, da kommt keiner durch. Und war voll irgendwie so eine Angstbarriere irgendwie da. Nicht so, hey, voll geil, du lernst das und das in der Werkstatt, voll praxisnah und was weiß ich. Es war mehr so eine Angstbarriere, die aufgebaut worden ist. Das so gefürchtet und arg gefunden, dass du irgendwie die HTL schafft. Was, glaube ich, halt auch ein Sinn der Sache ist.
Welches Frauenbild wurde dir jetzt in deiner Kindheit vorgelebt? Was hat dir deine Mutter vorgelebt?
Eigentlich ist es ein starkes, weil die Mama Anwältin ist und mein Papa Fahrschullehrer. Also von der Position her die Mutter höher wie der Papa. Immer arbeiten eigentlich gewesen. Das, was ich mir halt erinnern kann, war sie halt auch immer berufstätig, war halt auch immer arbeiten und halt erst später daheim. Also eigentlich ein sehr starkes. Und dann halt auch, da hat trotzdem daheim einen Haushalt geführt und halt jetzt auch, sie ist immer eine Anwältin und hat halt jetzt nebenbei anders ein bisschen so eine Selbstständigkeit und tut dann nebenbei studieren. Also sie fragt sich manchmal, wieso ich so extrem viel arbeite, dabei ist sie komplett gleich. Also eins zu eins eigentlich kopiert.
Woher kam bei dir jetzt auch der Wunsch und auch der Mut, dass du gesagt hast, ich mache mich selbstständig?
Hätte ich mir eigentlich selber nie gedacht. Weiß ich nicht, der Weg war nie prädestiniert, der war nie vorgeschrieben. Das war alles sehr chaotisch und verwirrend. Ich habe in der Hack, war ich auch nicht immer die Beste. Und dann am Schluss von der Hack habe ich so angefangen, meine Liebe zur organisatorischen Sachen oder zur Leadership zu finden. Ich habe dann auch den Maturaball dort organisiert für 3.500 Leute. Und habe dann immer als Kompliment gekriegt, dass ich immer voll ruhig geblieben bin und dass es alles voll smooth abgelaufen ist. Und das war für mich irgendwie auch so ausschlaggebend für andere Sachen, dass es so bestärkend war. Erstens hat es mir voll taugt und zweitens auch das Kompliment. Und dann habe ich halt angefangen, immer mehr ja, zu tun, zu hackeln, so Extracurricula zu finden neben der Uni. Und bin dann voll spontan eigentlich auf der Suche nach Extracurricula in die Startup-Szene gepusht. Also ich habe einfach eine Jobbewerbung gesehen für den ehrenamtlichen Verein und habe gar nicht gewusst, was ein Startup ist, obwohl ich Hack gegangen bin und dann Wirtschaft studiert habe, aber habe trotzdem nicht gewusst, was ein Startup ist. Und den ersten Begegnung, den ich da gehabt habe, bin ich sofort überzeugt gewesen, weil einfach die Leidenschaft so arg ist. Also du redest mit Leuten bei Veranstaltungen um 10 Uhr auf die Nacht, dann erzählen dir mit Glänzen in den Augen, was sie gerade für Idee haben und dass sie jetzt direkt danach heimgehen werden und weiterarbeiten werden. Da erzählt dir keiner, hey, ich hasse meine Arbeit oder ich hasse das oder sonst das, ich hasse meine Kollegen oder da ist nichts Negatives. Da wird eigentlich nur leidenschaftlich, positiv dahergeredet. Und da ist mir, glaube ich, der erste Samen gesetzt geworden, dass da was der Selbstständigkeit nahegebracht wird. Und dann war es eigentlich eine Veranstaltung, die ich teilgenommen habe. Die war über eben Rhetorik von auch von einer Female Empowerment Organisation. Und danach war ich mit einer Freundin essen und sie zu mir, hey, wieso gründen wir eigentlich nichts? Und ich so, ja, na eh. Und dann ist das irgendwie halt so entstanden und seitdem ist eigentlich das immer weiter entwickelt. Also damals war es in einer Pitch-Training-Firma. Nach einem Jahr hat es sich leider aufgelöst und ich habe halt als Pitch-Trainerin weitergemacht, mache immer noch weiter. Und eben seit letztem Jahr eigentlich in the making mit Feminds und seit heuer eben offiziell die OG gegründet, geht der Gedanke halt immer weiter. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, nicht selbstständig zu sein und nur in Angestelltenverhältnis. Das ist für mich gar nicht mehr in meinem Horizont irgendwie. Und ich finde, das sollte irgendwie jeden Schüler und jeden Student so näher gebracht werden. Hey, du hast die Schule und danach könntest du Uni gehen, du könntest da arbeiten gehen, aber du könntest dich auch selbstständig machen. Und ich finde, das ist noch ein bisschen zu wenig, dass es angesprochen wird an Schulen oder Unis. Ich glaube, da könnte man noch was machen.
Jetzt hast du ja vorher gesagt, die hat eigentlich die HTL abgestreckt, weil es ja sehr ein Burschenclub war. Jetzt ist ja die Startup-Szene auch bekannt dafür. Warum hast du da dann eigentlich keine Angst mehr gehabt davor? War das, weil du einfach dann ein paar Jahre älter warst? Oder warum hast du, bist du da dann reingegangen, ohne dir jetzt Sorgen zu machen heute oder ohne Angst zu haben anscheinend?
Ich wollte mir unbedingt eine Master-Uni in London eine und für die wollten unbedingt Extracurricula haben und deshalb war ich einfach ganz strikt auf der Suche nach Extracurricula und wollte alles machen, was in meine Hände kommt und habe einfach das Ziel vor meine Augen gehabt und da war ich, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass das vielleicht ein männerdominierter Bereich ist. Und das zweite war, lustigerweise ist eben die Startups sind ja komplett männlich, so wie du sagst, aber das Ideentriebwerk, die Organisation ist seit Anbeginn frauendominiert. Also anfangs waren wir natürlich weniger im Verein, da waren wir glaube ich 6 oder 7 und da waren schon die Hälfte Frauen und jetzt ist der Verein 30 Mitglieder groß und ich glaube 70% sind Frauen, zwischenzeitlich waren es mal 80% Frauen. Es ist seit ein paar Jahren ein rein weiblicher Vorstand, das ist jetzt ein rein weibliches Kernteam. Also da ist die Frauenpower sehr hoch, obwohl in der Startup-Szene rein Männer sind. Wieso das so ist, wissen wir auch. Das haben wir uns schon öfters gefragt. Wieso ist die Organisation, die die Startup-Szene vernetzt, weiblich, aber die Startup-Szene männlich?
Warum ist für dich wichtig, eine Rolle in dieser Startup-Szene zu spielen und die Zukunft auch mitzugestalten?
Einerseits sicher, dass ich mich immer so ein bisschen als Mama sehe, ich glaube ein bisschen, sondern die Startup-Szene zusammenhaltet und aufbaut und pusht. Das habe ich mich damals auch in der Schule immer als Klassenmama gesehen. In der Rolle fühle ich mich einfach wohl und mit eingehend eben auch die Führungsposition, die Präsidentschaft und dass ich eben einerseits die Mama von der Startup-Szene sein kann und andererseits die Mama vom Verein und von den Mitgliedern, das hat mich einfach immer gepusht und ich wollte einfach Leute, die in der Startup-Szene hauptsächlich halt sehr jung sein und eine innovative Idee haben und nicht wirklich viele Ressourcen, einfach an der Hand nehmen und einfach führen und weiterhelfen. Und für mich war das einfach so ein Thema, dass einfach eben, wie gesagt, die Leute, die so viele Ressourcen haben, aber wirklich eine coole, innovative Idee umsetzen wollen mit Impact, das sollte irgendwie geholfen werden und da sollen einfach Veranstaltungen kostenlos sein, da sollen einfach so viele Ressourcen wie möglich kostenlos und barrierenfrei möglich gemacht werden. Und das war mir einfach immer ein Uranliegen. Es hat mir einfach voll viel Spaß gemacht, auch Leute dann aufblühen zu sehen, wenn eben durch die Unterstützung, durch die Ressourcen dann einfach was Cooles auszukommt und sie Reichweite kriegen und das Produkt weiterentwickelt wird. Das hat mir einfach wirklich viel Spaß gemacht immer.
Wie kann man sich ein Netzwerk aufbauen?
Ja, voll wichtig. Also Netzwerken war für mich früher immer so ein Oh-mein-Gott-Thema. Ich war früher, eigentlich ich bin immer eine introvertierte Person, aber ich rede irgendwie gern mit Leid. Und also so One-on-Ones wie mit dir, das uns fällt mir wahnsinnig leicht, aber Netzwerken war mir früher extrem schwer gefallen. Ist sicher noch immer nicht die leichteste Aufgabe, die ich mache in meinem Leben. Und früher ja, aber habe ich auch gar nicht gewusst, wieso Netzwerken überhaupt wichtig ist. Es war für mich gar nicht auf meinem Bildschirm, das wollte ich nicht machen, mit Leid reden ist mir zu arg. Und dann durch die Präsidentschaft eigentlich bin ich so reingepusht geworden, weil dann bist du halt so die Head von der Organisation und dann musst du mit Leid reden, dann musst du Pressesachen abgeben und dann musst du die vernetzen und die Organisation nach außen bringen und es hat mir halt wahnsinnig aus meiner Komfortzone gepusht. Und dann bin ich halt nach der Zeit draufgekommen, so hey, Netzwerken bringt was, die ganzen Kontakte bringen sie was. Vor allem in meiner Selbstständigkeit als Pitch-Trainer und Speaker, ich glaube, 80% oder 90% der Aufträge sind aus meinem Netzwerk. Es ist ganz selten, dass man komplett mit Cold anschreibt. Und es ist einfach so unglaublich arg, was sich da schon dadurch ergeben hat. Also ich habe zum Beispiel bei der Bill & Melinda Gates Foundation ein Pitch-Training gehalten in Cambridge, leider online. Aber das war eben auch durchs Netzwerken. Und es war, und ich finde, was auch ganz wichtig ist, Netzwerken ist nicht immer so der steife Business-Term, du musst mit dem Anzug hingehen, mit Visitenkarten und Hände schütteln, sondern das kann einfach auch so sein, wie du als Person willst jetzt einfach eine andere Person freundschaftlich kennenlernen, du interessierst dich wirklich, was der macht und du willst einfach einen Spaß haben und dann, finde ich, kommen einfach die besten Kontakte zusammen. Also eben auch mit der Person von der Gates Foundation, die habe ich bei einer Netzwerkveranstaltung in Berlin betrunken am Abend kennengelernt und sie war einfach auch, also war auch betrunken und wir haben also, ich glaube, die Abschlussveranstaltung von der Konferenz, das war einfach urwitzig und da war kein Hintergedanke dabei, da war kein Hintergedanke, dass sie mir jetzt bucht oder dass ich mein Produkt verkaufen will oder sonstiges. Ich wollte einfach sie kennenlernen als Person und Spaß haben an dem Abend und so sind bis jetzt echt die besten Kontakte rausgekommen, weil man ein wirkliches Interesse an der Person hat und nicht nur, dass das Produkt verkauft wird. Also ich finde, Netzwerken ist so ein Long-Term-Investment, dass du halt wirklich Zeit in die Beziehung investierst und irgendwann wird sich das schon ergeben. Mit ihr zum Beispiel, mit der Ashley, also hätte ich niemals wissen können, war auch nicht geplant, aber ist einfach passiert und nur, weil sie mich halt kennt hat.
Mir geht es sehr ähnlich wie dir oder mir ist es auch sehr ähnlich wie dir gegangen, dass ich eigentlich auch nie gerne genetzwerkt habe. Was mir sehr schwer fällt, ist Smalltalk zu führen. Mhm. Du bist dann quasi über deinen Schatten gesprungen und hast für dich festgestellt, das ist wichtig. Warum ist das wichtig? Und was ratest du jetzt allen, denen es vielleicht genauso wie mir geht, die das eigentlich nicht gern machen, denen das irrsinnig viel Überwindung kostet und die jetzt vielleicht auch nicht so die klassischen Smalltalker sind?
Voll, also die Komfortzone zu verlassen ist erstens mal ultra wichtig. Man muss nicht jeden Tag einen Full-Organ-Stunt machen und voll aus der Komfortzone gehen. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu extrem. Aber wenn man einfach so immer wieder eine Kleinigkeit macht, wenn man aus der Komfortzone tritt, dann ist das einfach schon was wert. Also ich versuche auch wirklich so in meinem tagtäglichen Leben, wenn ich merke, ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich gerade unwohl, weiß nicht, wegen anderen Personen oder was andere Personen denken, Daten und so weiter, dann mache ich es extra, weil ich es mir selber beweisen will, dass ich da jetzt aus der Komfortzone rausgehe und dass es mir wurscht ist, was andere Leute denken. Ich finde, das sind einfach so kleine Spielchen so auf die Art, um sich selber auszutricksen und das einfach zu machen. Weil alles, was das außerhalb von deiner Komfortzone ist, ist halt so wie Klischee es eigentlich halt ist, ist halt einfach, wo der Wachstum ist. Und du kannst halt nicht wachsen, wenn du nur in deiner Komfortzone bleibst und immer das tust, was du gern machst, weil dann drehst du halt eigentlich immer im Kreis. Und du musst halt immer nur so stetig, so 1% vielleicht ein bisschen aussehen. Und das hilft dann schon. Wenn man nicht so gern Netzwerk, das einfach schwer tut, da kann man zum einen, was ein voll guter Tipp ist, du gehst mit einer anderen Person hin, weil dich selber vorstellen und sagen, hi, ich bin Denise, bin Pitch-Trainer, wer bist du, was machst du? Oder halt über Errungenschaften von sich selber zu sprechen, tun sie halt meistens leid schwer. Aber wenn es eine Person neben dir ist, die dich vorstellt oder mit der du schon trotscht, also redest auf der Veranstaltung und dann bilden sie meistens eh so Grüppchen und dann kommen andere nicht dazu und dann ergibt sich das auch ein bisschen natürlicher, als wenn du halt allein irgendwo in der Ecke stehst und dich unwohl fühlst. Kenne ich, habe ich gemacht. Dann geht es einfacher, aber dann hast du einfach deine Comfort Person dort und kannst dich mit der unterhalten und du kannst dir einfach gegenseitig vorstellen. Das ist erstens einfacher. Und zweitens, was ich persönlich einfacher finde, ist zu netzwerken bei kleineren Veranstaltungen, die ein dezidiertes Thema haben. Zum Beispiel ein LinkedIn-Workshop, wo 15 Leute hingehen. Weil erstens mal bei einem Workshop, 15 Leute, ist halt auch ein kleiner, intimer Ort. Da werden wahrscheinlich auch ganz viel Fragen gestellt und ganz viel Interaktion. Und nachher beim Netzwerken fällt es halt einfach viel einfacher, weil es sind nicht so viele Leute, es sind nicht so viele Grüppchen. Da gibt es eigentlich nur die 15 Hanseln, die wahrscheinlich nachher alle beim Buffet stehen und dann kommst du meistens eh irgendwie ins Reden. Beziehungsweise kannst du es einfach die Leute approachen und du sagst, hey, wie hat dir der Workshop gefallen? Was war dein biggest Aha-Moment oder wie fandest du den Speaker oder whatever? Dann hast du einfach Themen, über die du sofort reden kannst. Dann steckst du nicht von der Qual, was rede ich mit der Person überhaupt, sondern du hast einfach sofort Themen. Weil ich persönlich tue mir einfach voll schwer bei großen Konferenzen, weil das sind einfach 6.000 Leute. Oder wie damals in Amerika, wie viel waren es da? 35.000? Da irgendwie einen Anschluss zu finden, finde ich wahnsinnig schwer. Ich glaube, das ist mehr so Pro-Level oder da gehst du halt wirklich aus der Komfortzone und redest irgendwann an und sagst, hi, wie geht's? Aber selbst da, es fällt mir jetzt auch gerade ein Tipp ein, den hat auch Mini-Konferenz in Wien gemacht. Die haben das voll krass gelöst. Wenn du eingegangen bist, hast du einen Zettel gekriegt mit 5 Kreisen. Und wenn du mit Personen von einem Stand, die halt dort stehen und dir unsere Firma halt vorstellen, wenn du mit denen redest, dann kriegst du einen Punkt oder einen Stempel in der Kreise halt eine. Und wenn du mit 5 Leuten geredet hast und 5 Stempel gesammelt hast, dann kannst du deine Karten einwerfen, dann kannst du was gewinnen, was auch nicht so schlecht ist. Aber es hat dir irgendwie einen Auftrag gegeben, mit Leuten zu reden. Und weil ich war dort allein dort in der auch kleineren Konferenz und mein erster Gedanke war so, oh mein Gott. Ja, ich war zwar dort als Speaker, was eigentlich eine coole Position ist, aber ich bin trotzdem einfach ein bisschen uncomfortable gefühlt. Und das kleine Kärtchen hat also einfach irgendwie so eine kleine Challenge draus gemacht. Und dann habe ich einfach mit, glaube ich, viel mehr Standeln oder Unternehmer dort geredet und habe voll rausfinden können, so voll coole Gespräche, es haben sich ganz sogar Aufträge ergeben über das und das hat echt voll geholfen.
Jetzt ist mein Empfinden, auch meine Erfahrung so, dass gerade Frauen sich sehr schwer tun, über Errungenschaften zu sprechen. Und ich merke es auch, wenn ich Frauen einlade zum Podcast, dass es immer wieder Frauen gibt, die sagen, puh, ich habe doch eigentlich nichts erreicht. Aber wenn man deren Lebenslauf anschaut, schaut das eigentlich ganz anders aus. Oder puh,
Genau.
ob ich mir das traue. Woran liegt das?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist ganz weit in einem drinnen. Das fängt, glaube ich, ganz früh an. Wir diskutieren das auch voll oft bei uns in der Community, wieso wir uns so oft unter unserem Wert verlangen. Ich sage dir das. Wenn du vergleichst, wo Männer Verhandlungen führen und eben darüber reden, wie geil das sie sind oder wie gut das sie sind und was sie alles verlangen, dann ist das so Listen. Und voll oft fragen Frauen gar nicht nach Verhandlungen an oder eben auch nach Gehaltsanpassungen. Und dann können wir uns vielleicht mit einem so einer kleinen Liste, wenn überhaupt. Und ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, wir haben natürlich wirklich einen Stamm gefunden, wo das wirklich alles außerkommt. Aber es passiert echt unglaublich oft, dass die Frauen jetzt sich unterm Wert verkaufen. Es passiert mir auch unglaublich oft, weil ich mich dann selber pushen muss und muss sagen muss, hey, na, hoch zu, du hast echt ein paar coole Sachen erreicht. Du schreibst jetzt den Preis auf oder du postest jetzt den Post. Das ist echt so oft so. Ich habe dann mal gelesen, dass auch ein Tipp ist, dass man sich so ein kleines Büchlein, also A6-Notizbuch zulegt und dort einfach seine ganzen Errungenschaften einschreibt und halt auch natürlich das weiterführt und jede neue Errungenschaft einschreibt und das halt einfach dauernd durchliest oder vor allem dann durchliest, wenn man eben sich selber wieder mal zweifelt. Weil dann sieht man eben, hey, da steht so viel drin, ich bin so cool, ich habe das alles erreicht. Wieso zweifle ich jetzt an mir?
Ich habe das selbst beim Einstellen von Personal erlebt, dass es einfach überhaupt nicht vergleichbar ist, denn sobald es um die Gehaltsvorstellungen geht, was sie die Frauen vorstellen und was die Männer vorstellen, also die Schere ist einfach irrsinnig groß und die Frauen begründen dann ihre Vorstellung auch gleich und man hat ja das Gefühl, ihnen ist es unangenehm, weil es nach wie vor zu viel ist, aber vergleicht man es mit den Männern, ist es eigentlich oft einfach so wenig. Und ich habe
Voll.
das kürzlich ein Gespräch mit meiner Schwester gehabt, weil sie eben auch Personal einstellt und sie hat das ähnliche Erlebnisse. Und ich habe sie dann gefragt, ob wir als Frauen, wenn wir eben in so einer Rolle sind, dass wir Personal einstellen und dass wir Frauen einstellen, ob wir dann unabhängig von dem, was sie die Frauen vorstellen, ob wir da dann einfach eine Höhe ansetzen müssen und die Frauen dabei
Entgegenwirken.
unterstützen sollen,
Ja.
besser mitzuverhandeln.
Voll, das habe ich auch
Und
schon
du
ein paar
sagst,
Mal gelesen. Das wird ja fast überall diskutiert, das ist eben genau der Punkt, dass eben Männer mit viel höheren Wünschen einsteigen. Und dann ist ja auch schon voll oft gestanden, dass eigentlich die Macht für ein Gehalt oder sonstiges nicht erstens mal so ein extremes Tabuthema sein soll, weil es soll einfach klar sein, wie viel verdienst du, wie viel verdiene ich. Weil wenn die Frau weiß, wie viel ist möglich oder wie viel kann sie laut aussprechen, dann darf sie ganz sicher auch anders das aussprechen, nur sie zweifelt eben so stark daran, dass überhaupt der Preis schon nicht geht. Das andere ist ja, wie du sagst, dass man eben unterstützen soll und sagen kann, hey, schau her, das ist meine Preisspanne an Gehalt oder das ist meine Gehaltsspanne eben, das ist möglich. Weil sonst, ich habe gestern, glaube ich, einen Post gelesen, wo ein Mädel in San Francisco gezogen ist und einen Job angenommen hat. Und San Francisco, wie du vielleicht eh weißt, ist urteuer und da ist die Armutsgrenze, die liegt bei 100.000 Jahresgehalt, einfach komplett crazy. Sie hat dann einen Job angenommen und ihre Gehaltsvorstellung war 100.000, weil grundsätzlich ist es ja ein extrem hoher Betrag und sie ist ja zugezogen, also hat sie wahrscheinlich das nicht gewusst, wie arg das eigentlich San Francisco teuer ist. Die Firma hat aber 120 dann angeboten und sie hat sich den Arsch weggefreit und hat sich gedacht, voll geil, 120.000, 20.000 mehr, wie sie haben wird. Und dann eine Woche später hat sie erfahren, dass die Männer in der komplett gleichen Position, mit dem gleichen Studium, mit der gleichen Jahr an Berufserfahrung 150.000 gehabt haben, nur weil sie es verlangt haben. Und dann hat sie sich halt auch urgeärgert und hat sich auch gedacht, wieso bieten sie 120 an, wenn offensichtlich 150 das Normale ist?
Wie bringt man Menschen dazu, dass sie über ihr Gehalt sprechen?
Das Thema finde ich einfach so wichtig. Also ich bin grundsätzlich eine Person, die sehr offen mit dem Thema umgeht. Gehalt oder wie viel bei Aufträgen verdienen oder sonstiges. Weil ich auch die ganzen Stolpersteine gehabt habe, als ich damals ja angefangen habe mit Pitch-Trainings. Was habe ich da aufgegeben? Ich glaube 200 € oder so für Pitch-Training, was 1,5 Stunden waren. Und dann hat halt mal ein Mentor zu mir gesagt, dass ich komplett crazy bin, weil was ist das für ein Preis, dass der Marktwert eigentlich 2.000 € sind. Und für mich war das komplett crazy. Wenn dir das halt keiner sagt, dass du dir eigentlich 10-mal so teuer verkaufen kannst, dann tust du das halt auch nicht. Da ist halt einfach das erste Thema, dass Leute drüber reden. Wie viel du verlangen kannst, was ist der Marktwert und dass man sich einfach austauscht. Geht jetzt nicht durch die Gänge, frage jeden Einzelnen, wie viel verdienst du. Aber grundsätzlich ist es, glaube, bei manchen schon ein bisschen ein Tabuthema, aber bei den jüngeren Generationen vor allem ist es gar kein Tabuthema mehr. In Gesprächen, da wird es einfach gesagt und es ist gar kein Stress. Aber wenn es dann schon aufgeht, 30, 40, dann wird eher mehr das nicht angesprochen. Und ich glaube, das ist jetzt, wird jetzt eh vielleicht mit der neuen Generation, mit Gen Z, noch ein bisschen mehr transparenter und die Leute sind einfach schon so genervt, dass es eben so ein Tabuthema wird, dass es vielleicht einfach enttabuisiert wird. Meine Hoffnung besteht.
Jetzt hast du vorher gesagt, hallo, ich bin Denise, Pitch-Trainerin. Warum drückst du dir jetzt selbst diesen Stempel der Pitch-Trainer?
Weil ich es einfach bin. Absolut, es war für mich gar nie eine Frage, dass ich mich nicht als Pitch-Trainer bezeichne oder dass ich mich vielleicht als etwas anderes bezeichne. 2017 habe ich angefangen, Pitch-Trainings zu geben, damals eben noch komplett unerfahren und eigentlich aus dem Need heraus, dass wir unsere Startups, die bei unserer Veranstaltung präsentieren, einfach die Angst nehmen wollen und ihnen halt eine bessere Qualität geben wollen zum Präsentieren. Und dann habe ich meine Liebe halt auch für das entdeckt und habe angefangen, privat Pitch-Trainings zu geben, damals halt noch unentgeltlich. Und seitdem nenne ich mich Pitch-Trainer, also seit 2018 und habe nie drüber einen Gedanken verloren.
Du strengst dir jetzt mit der Bezeichnung Pitch-Trainer ja auch sehr ein. Ist es wichtig, einen Fokus zu haben?
Paul, ich finde sogar, dass ich fast noch mehr Fokus haben kann. Weil ich mache Pitch-Training, ich sage immer, ich mache Pitch-Trainings für Startups. Das ist aber so die Kernkompetenz, die ich einfach habe, weil ich einfach so viele Startups schon trainiert habe. Aber in letzter Zeit habe ich angefangen, mehr so zu hinterfragen, ob ich halt Startups per se immer trainieren möchte oder ob ich doch auch eigentlich ins Präsentationscoaching für Frauen gehen möchte. Und halt dann noch mehr Nische irgendwie zu machen und noch mehr in das Herzensthema reinzugehen, was ich mit Females auch schon habe und dann einfach so einen geschlossenen Kreis mache mit den ganzen Tätigkeiten, die ich mache, dass sie einfach nur für Frauen sind. Also grundsätzlich Nische voll wichtig. Und ich bin auch gerade dabei, mich noch mehr zu nischen. Weil umso genauer du einfach weißt, wenn du ansprichst, umso besser kannst du einfach dein Paket schnüren. Weil für Startups kann ich halt voll gute Pitch-Trainings geben und ihnen ganz genau sagen, was du als Startup wissen musst, was Investoren die fragen, was du auf der Bühne machen musst als Startup, wie deine Struktur ausschauen muss in deiner Präsentation und so weiter und so fort. Und das Wissen, was ist halt einfach speziell für Startups. Also du könntest auch ein Keynote-Speaker jetzt nicht wirklich was anfangen damit, vielleicht nur mit einem anderen Teil von meinem Training. Und das Gleiche gilt halt, wenn ihr halt dann das Training umwandelt auf Frauen, weil dann könnt ihr halt einfach auch mehr darauf eingehen, wie es mir gegangen ist, wie ich angefangen habe zu sprechen, also eben Keynote Speaking zu machen, was mir im geholfen hat und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist einfach dann noch ein intimeres und genaueres Arbeiten. Und ich glaube, dann hast du noch mehr Impact einfach, als wie wenn du die ganze Masse bespielen willst und irgendwie jeden alles recht machen. Das macht halt keinen Sinn.
Jeden alles recht zu machen. Meine Erziehung war geprägt durch jeden alles recht zu machen. Also das waren Worte, die ich irrsinnig aufgehört habe. Ist das was, was dich auch geprägt hat?
Ich glaube, da geht es ganz vielen so. Wenn du damit, also vor allem bei unserer Community halt auch sprichst mit Leid, da ist das People-Pleasing und jeden alles recht machen sehr ausgeprägt. Und das war bei mir auch urlang und habe dann echt anfangen müssen, durch ein Persönlichkeitscoaching, das letztes Jahr angefangen habe, das abzubauen. Ich habe letztes Jahr in 12 Organisationen gleichzeitig mitgearbeitet und habe so ziemlich alles, was ich gekriegt habe, angenommen. Und es ist einfach, weil ich nicht Nein sagen habe können, weil ich halt jedem alles recht machen habe müssen und halt auch, weiß ich nicht, bis spät in die Nacht einig arbeiten und die Nachricht noch geantwortet und auf die Veranstaltung noch gegangen und was auch immer. Und einerseits hat es halt in der Firma geholfen, weil halt ganz viel Reichweite generiert worden ist. Aber auf der anderen Seite bin ich halt halb kaputt gewesen und war eigentlich nur mal so ein Roboter und habe vor mir hingearbeitet, aber da war kein, ich habe schon Spaß gehabt an die Sachen, die ich gemacht habe, aber ich glaube, wenn es dir vor allem gefragt hast, war sicher nicht mehr so viel Lebensfreude da, weil einfach nur mehr Arbeit war und halt jedem alles recht machen und alles Ja sagen und alles tun und nicht viel verlangen und sonstiges. Und durchs Persönlichkeitscoaching hat das angefangen, das abzuarbeiten. Und dann habe ich halt auch von den 12 Sachen so alles bis auf 3 Sachen eben gekürzt und weggemacht, um halt auch mehr im Fokus zu kriegen und einfach auch öfters nah zum sagen, wenn einem Sachen nicht passen. Und vor allem einfach mehr auf mich selber zu hören, was ich machen möchte und was für mich wichtig ist. Und zu wissen, dass ich als Person einfach die wichtigste Person in meinem Leben bin, weil es halt nur mich gibt in meinem Leben. Und dann soll einfach das die höchste Priorität sein und immer zu schauen, dass halt meine mentale Gesundheit und halt auch meine körperliche Gesundheit einfach gearbeitet wird und dass das nicht die letzte Priorität ist. Weil mich zu pleasen die oberste Priorität haben muss.
Ist es in unserer Gesellschaft ein bisschen verpönt, als Frau Nein zu sagen?
Ja, absolut. Da gibt es so viele Studien dazu, dass Frauen immer die Diener-Server sein müssen und halt People-Pleasing sein müssen. Und da wird immer erwartet, von früh auf eigentlich, du machst einen Haushalt, du machst das und du machst das, aber du machst das auch noch. Und halt alles irgendwie halt anzunehmen. Und wenn du halt einmal Nein sagst, kannst du halt gleich so als Bitchy oder als okay, was ist mit der los? Wieso tut er das jetzt nicht? Das ist so oft. Und es ist also witzig, weil du das gerade gesagt hast, mir auch gerade eingefallen, ein Moment. Im Office bei uns ist es so, dass wir 2 Büros von unserem Office, wo ich eben bei den Rockets arbeite, sind ausgewandert auf den 3. Stock, weil wir unten keinen Platz mehr gehabt haben. Und im einen Office sitzen überwiegend Frauen, im anderen sitzen nur Männer. Und wenn irgendeine Person in dieses Office reinkommt, weil sie was sucht, also eine fremde Person, oder weil sie Unterstützung bei irgendwas braucht, oder eine Hilfe braucht, oder die Kaffeemaschine nicht funktioniert, oder whatever, gehen sie immer 100% zuerst in unser Office, fragen uns, stören uns in unserer Arbeit, nehmen dann Fokus außer und erwarten anscheinend im Unterbewusstsein, dass wir sie helfen. Und niemals die Männer. Also es ist schon so oft jetzt vorgekommen und die 8 haben wirklich sehr drauf. Und es ist jedes Mal mit 100% Success Rate, kommen sie zuerst in unser Office, fragen uns. Und wenn wir Nein sagen, gehen sie eins weiter. Und das stört mich wahnsinnig.
Werden wir das jemals loswerden, dass wir der Meinung sind, dass Männer stark und dominant sein sollen und Frauen schön und unterwürfig? Können wir das jemals?
Definitiv. Also ganz sicher. Also da ist so ein Movement gerade dahinter an Frauen, die sich ganz stark machen für das und auch Männer, die sich stark machen für das. Und es ist ein Prozess, ich glaube, der dauert sicher noch ein paar Jahre, weil einfach gewisse Personen eine sehr festgefahrene Denkweise in dem haben und auch sehr veraltete Denkweise in dem haben. Aber es gibt so viele Frauen und so viele andere Personen einfach auch schon, die sich dagegen laut machen, dagegen stark machen, da widersprechen. Und das ist so schön zum Sehen. Und das macht auch ein bisschen Mut, dass das einfach in ein paar Jahre oder Jahrzehnte einfach nicht mehr so sein wird oder nicht mehr so stark so sein wird. Also das glaube ich definitiv.
Du hast jetzt vorher gesagt, dass Frauen so diese Service-Assistentinnen-Tätigkeit einnehmen. Jetzt wissen wir, dass viele sogenannte Supercomputer, wie zum Beispiel der Watts, männliche Identitäten haben und viele Assistenten wie Alexa und Siri hingegen weiblich sind. Gibt es ein geschlechtliches Ungleichgewicht, wie wir Maschinen oder Software-Systeme Geschlechtern zuordnen?
Das ist eh auch so arg. Das wird auch so oft diskutiert in sozialen Medien, wieso das eigentlich ist. Das Siri ist weiblich, Alexa ist weiblich. Ich glaube, Google Home ist weiblich. Und wieso sind immer die, was eben dienen und antworten und dingen, Frauen sein oder eine weibliche Stimme haben? Ich habe keine Ahnung, wieso das so ist. Ich finde es einfach urarg. Aber es ist zumindest so weit, dass sie eben Leute darüber aufregen, das kritisch hinterfragen. Das ist, finde ich, eh schon mal ein Schritt. Aber es ist einfach, wenn du wirklich so reflektierst und darüber nachdenkst, einfach schon arg, wieso das so ist.
Jetzt hast du ja vorher auch gesagt, du bist eigentlich introvertiert. Was haben introvertierte anderen voraus?
Wenn ich an meine Introvertiertheit denke, es gibt halt, also ich bin zum Teil introvertiert und zum Teil eben einfach, gibt es mir Energie, wenn ich mit einem gewissen Leid einfach rede. Mir fallen jetzt so negative Sachen ein. Dass eben durchs Introvertierte halt mir einfach gewisse Hürden irgendwie so eingelegt werden mit meinem eigenen Kopf, dass ich immer halt schwer tue mit größeren Konferenzen oder mit größeren Menschenmassen oder dass ich halt immer wieder Zeit für mich brauche, um meinen Energietank aufzufüllen. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch eine schlechte Angewohnheit, dass du einfach halt auch wochenends oder abends einfach mal die zurückziehst, eben eine Zeit für die nimmst, um eben auf deine mentale und körperliche Gesundheit zu schauen und auch reflektierst. Also ich finde es so wichtig auch, vielleicht hat das eben mit dem Introvertiertsein zu tun, ich brauche halt auch viel Zeit für mich selber, dass ich dann irgendwo zu einem Park hinfahre, mir auf die Hängematte hau mit einem Buch oder mit einem Podcast oder einem Hörbuch und einfach nur mal sitze, also so lieg, meine Seele baumeln lassen, mit Zeit für mich nehme und mit gar keinem Stress und einfach nur chill und mich einfach ja so zurücknehmen möchte von dem ganzen Stress, der sonst so einhergeht und halt auch über Sachen nachdenken kann. Das ist sicher ein Vorteil.
Was war dein profitabelstes Investment in die Weiterbildung?
Fällt mir jetzt als erstes ein, meine 2 Monate in San Francisco. Die waren erstens arschteuer, einfach San Francisco so teuer ist. Aber es hat mich so weit gebracht, was mich einfach gechallenged hat, jeden einzelnen Tag aus meiner Komfortzone zu treten und mit Leuten zu interagieren. Und es hat mein Mindset absolut gechallenged, weil einfach Amerikaner in der Startup-Szene ganz anders denken, viel größer denken. Und das hat mich einfach mental vom Horizont viel wachsen lassen und viel anders denken lassen. Und das habe ich absolut mit hergenommen wieder nach Österreich, wie ich einfach meine Ziele mache, wie weit ich denke, wie groß das ich denke. Ich finde, das ist auch so wichtig, dass das auch viel mehr Frauen machen, viel größer zu denken. Und das ist auch so ein Ding, das wir bei Females voll oft pushen, denkt viel größer, wenn sie irgendein Wochenziel oder irgendeine Vision uns nennen. Eine andere Investition in Weiterbildung, die ihr auch gerade mir einfällt, ist, ich habe mein Matura-Ball, Gehalt kann man jetzt nicht sagen, aber bei uns war es halt so, dass jeder, der am Matura-Ball dabei war und mitgearbeitet hat und Sponsoren gesucht hat, dann halt danach auch Geld gekriegt hat. Alle sind eigentlich in die Türkei oder Kroatien gefahren zum Feiern und als introvertierte Person ist das halt nicht so meins gewesen. und ich wollte unbedingt das Geld nehmen und eine Sprachreise nach Cambridge machen. Erstens finde ich Englisch voll geil und zweitens finde ich Cambridge wahnsinnig geil. Und das war auch voll teuer und das hat sich auch wahnsinnig gelohnt. Erstens mal die englische Sprache seitdem her viel angenehmer und flüssiger zu reden. Ich glaube, 70% oder 60% von meinen Vorträgen sind auch auf Englisch und es ist dafür gar keine Hürde mehr für mich. Und es war auch wieder so fürs Mindset auch so eine Erfahrung, weil da war ich halt das erste Mal in meinem Leben allein im Ausland, für 2 Wochen waren das. Und das alles allein zu entdecken und mit neuen Leuten und auch immer wieder zu challengen, eben von der Komfortzone, von der Introvertiertheit und vom Englisch her auf Full Earth zu verbessern, das war ziemlich, ziemlich cool. Und sonst mache ich halt immer wieder Online-Kurse zu verschiedensten Themen oder Bücher oder Podcasts und so weiter. Also ich bin eigentlich ununterbrochen auf der Suche an irgendwelche Themen, wo ich mich weiterbilden kann. Ich habe zwar meine Uni nicht abgeschlossen, weil das irgendwie von der Thematik nicht mehr passt hat, aber das ist definitiv einer so eine Sache, die auf meiner Agenda steht. Es ist sogar eins von meinen obersten Zielen, irgendwie in Stanford mal einen Abschluss zu machen, weil wir in San Francisco waren, sind wir voll oft an der Uni gewesen, weil wir Veranstaltungen gemacht haben und da war ich completely, ja, so einfach komplett geil. Die Uni ist so cool und ja.
Wenn du für einen Tag nochmal ein Kind sein dürftest, was würdest du machen?
Spülen. Hauptsächlich spülen wahrscheinlich. Mir selber vielleicht da einreden, dass ich immer gut genug bin und dass es mir erstens ja, wie gesagt, eben egal sein kann, was andere Leute denken und dass ich schon irgendwie meinen Weg machen werde. Aber hauptsächlich, dass ich wahrscheinlich einfach mit Freunden im Wald spülen, irgendein Baumhaus bauen, wie wir früher immer gemacht haben. Also einfach Kindersachen und sonst nichts.
Vielen lieben Dank.
Ja, gerne.